Thema dieser Ausgabe ist die neueste Edition der erfolgreichen Serie Enzykliken aus dem Vatikan. Thema diesmal, es geht um das päpstliche Rundschreiben zum Thema KI.
Skobel. Über Papst Leos Enzyklika.
Das Wort Enzyklika leitet sich ab von Enkyklios, übersetzt, was im Kreis herumgeht. Und gemeint ist natürlich der Erdkreis oder natürlich in erster Linie der Kreis aller Gläubigen, zu dem Pi mal Daumen etwa 1,4 Milliarden Katholiken gehören. Zählt man die evangelischen Orthodoxen und übrigen Christen dazu, die ja vielleicht das Lesepublikum als Lesepublikum in Frage kommen, addiert sich das auf rund 2,5 Milliarden, also ein knappes Drittel der Weltbevölkerung immerhin. Das katholische Lehramt, repräsentiert durch die höchste Autorität, den Papst, äußert sich deshalb hin und wieder in solchen Enzykliken. Man könnte sagen, in verbindlichen Firmenrundschreiben oder Texten nach dem Reinheitsgebot aus der Zentrale des rechten Glaubens. Die erste Enzyklika stammt aus dem Jahre 1740, also eigentlich eine späte Entwicklung, die erst deutlich nach der Erfindung der Druckerpresse einsetzte. Die letzte also aus diesem Jahr, verfasst vom amtierenden Papst Leo XIV. Zitiert werden die Lehrschreiben normalerweise nach den ersten lateinischen Worten. Und jetzt gibt es eine Besonderheit. Sucht man nämlich auf der Seite des Vatikans nach dieser lateinischen Urfassung der Enzyklika, findet man erstaunlicherweise zwar alle Enzykliken der Vorgänger auf Latein, aber die neueste nicht als einzige. Dafür in allen möglichen Sprachen, einschließlich Arabisch. Aber kein Latein. Dennoch hat sie den Titel Magnifica Humanitas, also übersetzt herrliche Menschlichkeit, mit dem Untertitel über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und wie KI vom Papst ins Lateinische übersetzt würde, das bleibt leider, weil es keine lateinische Version gibt, eine offene Frage. Die Idee zu dieser Ausgabe gab mir ein evangelischer Theologe, den ich sehr schätze, Ingolf Dalfert, Religionsphilosoph und lange Jahre Professor für systematische Theologie, Symbolik und Religionsphilosophie an der Universität Zürich, wo er Direktor des Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie war, ehe er dann 2007 bis 2020 Professor of Philosophy of Religion in Kalifornien wurde. Ich traf ihn zu einer Diskussion über die Frage, wie sich unsere menschliche Urteilskraft zu der von KI-Systemen verhält, ein Symposium anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Theologischen Literaturzeitung. Dalfert meinte, der Papst, geboren in Chicago, also einer Hochburg der Religionsphilosophie, habe das Lehrschreiben nach der Methodik des berühmten kanadischen Theologen und Jesuiten Bernard Lonergan konzipiert. Lonergan betrachtete sein, wie ich finde, sehr ambitioniertes und bemerkenswert philosophische Programm als eine, Zitat, Verallgemeinerung der empirischen Methode, Generalization of Empirical Method, kurz GEM. Und dazu gehören nicht nur Sinnesdaten, sondern in guter kantischer Tradition auch die inneren Muster und Daten unseres Bewusstseins. Denn das, was wir in der sogenannten objektiven Wirklichkeit erkennen, erkennen wir nur durch das übliche Verfahren. Das heißt, wir erkennen es nur, weil wir Bewusstsein haben und Subjekte sind. Und das setzt also ein bewusstes Erleben voraus, ein Bewusstsein, auf dem das Erkennen der Realität überhaupt beruht. Insofern ist Methode nie nur ein kalter Algorithmus, den ich anwende, sondern immer ein konkretes empirisches Handlungsmuster auch. Und das läuft nach Lonergan in vier Dimensionen oder Stufen ab, vier Grundsätzen, die er auch transzendentale Gebote nannte. Diese sind: be attentive, sei aufmerksam. Das bedeutet, lies die Zeichen der Zeit. Foucault hätte gesagt, sagen, was ist. Und das bedeutet, mit Blick auf die KI, die Vorteile ebenso zu sehen wie die negativen Effekte, die Leid verursachen, etwa in Form der neuen digitalen Sklaverei oder Arbeitslosigkeit. Und genau das, be attentive, macht die Enzyklika. Zweitens, be intelligent, wie man auch immer jetzt Intelligenz, also Intelligence übersetzen will. Mein Favorit wäre, sei klug. Und dazu gehört, die kulturellen, anthropologischen, ökonomischen Wurzeln all dieser Veränderungen zu ergründen, die mit KI zu tun haben und die KI mit sich bringt, einschließlich eines Verständnisses zum Beispiel von sogenannten transhumanistischen, posthumanistischen Narrativen und deren Kritik. Das dritte Prinzip lautet, be reasonable. Also, frei übersetzt nach Kant, benutze deinen Verstand oder genauer deine Urteilskraft. Lonergan benutzte diesen deutschen Begriff Urteilskraft, der gerade mit Blick auf die ungeheure Leistungsfähigkeit von KI-Systemen in eine tiefere philosophische Diskussion führen würde. Denn die Frage ist ja, was macht eigentlich unsere menschliche Urteilskraft aus? Was ist das Besondere daran? Lässt sie sich simulieren, lässt sie sich kopieren, ersetzen? Das vierte Kriterium nach dieser an Wahrheit orientierten Urteilskraft heißt viertens also be responsible, also sei verantwortungsbewusst, zum Beispiel hinsichtlich der ökonomischen und politischen Folgen deines Gebrauchs von KI oder Technokratie und so weiter. Und dann gibt es da noch eine fünfte Dimension, die manchmal zu Lonergan hinzugefügt wird, manchmal auch weggelassen wird, be in love. Das heißt, denke und handle aus einer Zivilisation der Liebe, aus einer Kultur der Liebe heraus. Und diese Dimension führt dann tatsächlich weiter in eine theologische Dimension, eine religious conversion, wie Lonergan sagt. Und das ist dann der Überstieg in die gottgeschenkte Liebe und die eigentlich theologische Diskussion.
Zum Inhalt von Magnifica Humanitas.
Die Enzyklika umfasst 245 Paragraphen und wäre damit selbst für ein langes Video deutlich zu lang, zu viel. Was in meiner Wahrnehmung jedoch auffällt, ist die zentrale Verwendung des Begriffes des Urteilsvermögens und der Urteilskraft, der die Enzyklika tatsächlich in die Nähe nicht nur von Lonergan, sondern auch von Aristoteles, Kant und Hannah Arendt rückt, also den drei großen DenkerInnen, die in der westlichen Philosophiegeschichte maßgeblich die menschliche Urteilskraft zum Thema gemacht haben und auch analysiert haben. In meinen Augen ist bislang unklar, was menschliche Urteilskraft wirklich ausmacht und was sie von der Urteilskraft von KI-Systemen, falls die überhaupt existiert, tatsächlich unterscheidet. Ansonsten hat der Papst und haben seine theologischen Mitarbeiter vieles sehr gut und sehr genau beobachtet. Das fällt positiv auf. Also die Beobachtung mischt sich dann jeweils mit einer kritischen Einordnung. Eines von vielen Beispielen dafür wäre Paragraph 100. Da schreibt der Papst, dass auch der private Gebrauch von KI natürlich zugenommen hat. Dafür werden drei Gründe angeführt. Zitat: die Leichtigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden, der Eindruck von Objektivität und die Simulation menschlicher Kommunikation. Das leuchtet ein, denn die Schnelligkeit, die Einfachheit, mit der es möglich ist, Informationen, komplexe Analysen, Medieninhalte und so weiter, konkrete Hilfestellungen zu erhalten, all das vereinfacht ja bereits unser Leben. Und weiter heißt es dann, all das könne uns, Zitat, aber auch daran gewöhnen, zu viel zu delegieren und nach vorgefertigten Antworten zu suchen. Damit schwächen sie, gemeint sind die KI-Systeme, das persönliche Urteilsvermögen und die Kreativität. Der Eindruck von Objektivität, den die Antworten und Vorschläge dieser Systeme vermitteln, kann uns vergessen lassen, dass sie das kulturelle Wertesystem derjenigen widerspiegeln, die sie entworfen und trainiert haben mit all ihren Stärken und Schwächen. Die künstliche Nachahmung positiver menschlicher Kommunikation, Worte des Rates, des Mitgefühls, der Freundschaft und der Liebe, kann befriedigend und sogar hilfreich sein, doch bei weniger reflektierten Nutzern kann sie irreführend wirken und die Illusion erwecken, in einer Beziehung mit einem echten persönlichen Subjekt zu stehen. Wenn Worte simuliert werden, entsteht keine Beziehung, sondern nur der Anschein einer solchen. Die künstliche Nachahmung einer betreuerischen oder begleitenden Beziehung kann gefährlich werden, wenn sie sich in einen Kontext einschleicht, in dem es an echter Beziehung und Zuneigung mangelt. Dann besteht nicht so sehr die Gefahr, dass eine Person glaubt, mit einer anderen Person zu sprechen, sondern dass sie den Wunsch verliert, anderen Personen wirklich zu begegnen. Dagegen ist tatsächlich nicht viel einzuwenden. Das hat man auch an anderer Stelle schon gelesen. Das Problem ist bekannt, wurde vielfach diskutiert. Die Folge ist klar und sie wurde und wird von den Tech-Unternehmen immer wieder im großen Stil missachtet. Zitat Enzyklika: der Einsatz von KI ist niemals eine rein technische Angelegenheit. Wenn sie in Prozesse eingebunden wird, die das Leben der Menschen beeinflussen, kommt sie mit Rechten, Chancen, gutem Ruf und Freiheit in Berührung. Einem Algorithmus konkret die Macht zu übertragen, zu bestimmen, wem etwas zusteht und wem nicht, ohne dass noch jemand die Last der Entscheidung trägt, bedeutet, ihm die Aufgabe zu übertragen, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten neu zu definieren. Auch dagegen kann man wenig sagen.
Die wesentlichen Thesen.
Ich versuche, den Inhalt der gesamten Enzyklika in 8 Thesen zusammenzufassen. These 1. KI ist keine neutrale Technik, sondern ein anthropologisches Feld. KI trägt immer schon Wertentscheidungen ihrer Entwickler, Finanzierer, RegulatorInnen in sich. Sie kann, und dieses theologische Bild baut Leo XIV. Immer wieder ein, entweder ein Jerusalem oder ein Babel sein. Also entweder ein guter gemeinschaftlicher Wiederaufbau, der etwas Gutes bewirkt und Gemeinwohl fördert, oder ein anmaßender Turmbau der Selbstvergötterung, der mit Zerstörung endet. Die technokratische Versuchung besteht darin, Effizienz zum Maßstab aller Dinge zu machen und damit den Menschen als optimierbares Projekt zu behandeln. These 2, Menschenwürde ist ontologisch und nicht funktional. Der Mensch verdient seine Würde nicht durch Leistung, Produktivität, Intelligenz oder Funktion, sondern sie ist ein Geschenk, wie der Papst sagt, nicht Verdienst. Wenn man das nicht theologisch formuliert, Menschenwürde ist unableitbar, universal und weder Mittel noch Zweck. Und gegen transhumanistische Strömungen, die Begrenztheit als zu überwindenden Defekt verstehen, betont die Enzyklika, dass gerade durch Verletzlichkeit, Schmerz und Kontingenz der Mensch reift. Die Magnifica Humanitas, also die großartige Menschheit, muss immer gesehen werden im dialektischen Zusammenspiel mit einer verwundeten und damit auch leidenden Menschheit. These 3, Datenmacht ist eine neue Kapitalfrage. Algorithmen, Plattformen, Trainingsdaten, Recheninfrastrukturen konzentrieren sich in privaten, oft auch transnationalen Händen, nämlich von Unternehmen und Oligarchen. Die Namen kennt ihr. Damit stellt sich die Sozialenzyklika von Leo dem 14. bewusst und mit mehrfachen Zitaten genau in die Traditionslinie von Leo dem 13. und dessen Enzyklika, die hatte den Titel Rerum Novarum, zumal die KI-Enzyklika am 15. Mai und damit auf den Tag genau am 135. Jahrestag von Rerum Novarum, also der Enzyklika von Leo dem 13., veröffentlicht wurde. Die neue KI-Enzyklika stellt insofern eine Art Neuauflage der alten Klassenfrage aus Rerum Novarum dar. Allerdings ist Thema nicht mehr in erster Linie das industrielle Kapital und die Arbeit wie damals. Darum geht es allerdings in einem Paragraphen auch, Paragraph 29, sondern es geht um das epistemische Kapital. Das heißt Daten, Modelle, Rechenleistung, und die sind ungerecht verteilt. Die allgemeine Bestimmung der Güter muss auf diese neuen Eigentumsformen ausgeweitet werden. These 4, KI hat kein Gewissen und kann auch keins haben. Die Enzyklika vollzieht eine klare anthropologische Grenzziehung. KI hat keine Erfahrung, keinen Körper, kein Gewissen, keine Liebe. Sie simuliert zwar Empathie, emotionale Intelligenz, versteht sie aber nicht. Deshalb dürfen irreversible Entscheidungen, also Entscheidungen, die man nicht mehr rückgängig machen kann, vor allen Dingen im Kontext von Kriegen, nicht an autonome Systeme delegiert werden. These 5, die Sozialprinzipien der Kirche sind auch Prinzipien der KI-Governance. Prinzipien und Fragestellungen von Gemeinwohl, Solidarität, sozialer Gerechtigkeit und so weiter, also das, was die kirchliche Tradition betont hat, sollen und müssen sehr konkret auch auf den digitalen Raum angewendet werden. Das führt beispielsweise zu Forderungen nach mehr Transparenz bei Algorithmen, demokratischer Kontrolle von Plattformen, Schutz von Arbeit und Familie, Bekämpfung von digitaler Sklaverei. These 6, es gibt neue Sklaverei in der digitalen Lieferkette. Die Einordnung und Bewertung von Daten durch Niedriglohnarbeiter, Kinderarbeit in Minen, in denen seltene Erden gefördert werden, Menschenhandel über digitale Plattformen oder auch die Auslagerung der Beurteilung und Reglementierung, zum Beispiel von pornografischem Inhalt oder sexuellem Missbrauch in Entwicklungsländer. Die Enzyklika benennt all diese Probleme und bittet ausdrücklich um Vergebung, das finde ich interessant, immerhin, für die historische Komplizenschaft der Kirche bei der alten Sklaverei, als Brücke zur Wachsamkeit gegenüber den neuen Formen der Sklaverei. In Paragraph 174 heißt es ausdrücklich, der Kampf gegen die neuen Formen der Sklaverei ist eine entscheidende Bewährungsprobe für das ethische Urteilsvermögen im Hinblick auf KI und den digitalen Wandel. Und in Paragraph 177, wenn wir in Zukunft nicht um Vergebung bitten wollen, weil wir dem Schatz der Menschenwürde, der unserem Glauben innewohnt, nicht treu geblieben sind, dann liegt es jetzt an uns, den Menschenhandel in seinen vielfältigen Erscheinungsformen direkt und entschieden anzuprangern und gemeinsam mit all jenen, die sich für dieses Anliegen einsetzen, Schritt für Schritt konkrete Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz, zur Befreiung und zur Rehabilitation zu unterstützen. Das ist ein weitreichender Aufruf und wie gesagt, verbunden mit einer Entschuldigung der Kirche in Bezug auf die Formen der Sklaverei, die sie lange unterstützt hat. Stichwort Inquisition. These 7, KI und der Krieg. Autonome Waffensysteme senken die Schwelle für Gewaltanwendung, verschleiern Verantwortung, machen Opfer zu Datenpunkten. Leo XIV. Fordert verbindliche internationale Regelungen, auch in Bezug auf hybride Kriegsformen, und betont, Zitat 198, es existiert kein Algorithmus, der Krieg moralisch vertretbar machen könnte. KI mindert nicht die dem bewaffneten Konflikt innewohnende Unmenschlichkeit. Sie kann ihn lediglich schneller und unpersönlicher machen, die Schwelle für den Rückgriff auf Gewalt senken und Verteidigung in operative Vorhersage verwandeln, wobei Opfer auf Daten reduziert werden. These 8, das wahre More than human ist nicht Technologie, sondern Gnade. Natürlich argumentiert die Enzyklika auch theologisch und aus dem christlichen Glauben heraus. Das ist eine solche Stelle. Entsprechend macht die christliche Tradition geltend, dass der Mensch nicht auf die Grenzen seiner Natur beschränkt ist, sondern dazu berufen, sich selbst zu übersteigen. Und zwar nicht, um der Wirklichkeit zu entfliehen oder Begrenzungen zu missachten, sondern um, Zitat, in der Liebe vollendet zu werden. Und das darüber hinaus kommt, wie sollte es theologisch auch anders sein, ist, Zitat, aus der Gnade Gottes, diese Verwandlung ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Text bringt damit gegen transhumanistische Versprechen aller Art das theologische Konzept der falschen Vergötterung in Position. Der Mensch übersteigt sich nicht durch technologische Selbstoptimierung, sondern durch die Gnade Gottes in Christus. Das ist die entscheidende christologische, also auch theologische Gegenthese zur sogenannten Singularitätsvision und kann natürlich, darüber kann man natürlich jetzt entsprechend streiten, je nachdem, ob man theologische Argumentationen überhaupt akzeptiert oder nicht.
Die Einordnung.
Was man durch die Enzyklika lernen kann, ist erstens, dass die Kirche offenbar die Diskussion sehr aufmerksam verfolgt. Davon zeugen auch diverse Treffen mit WissenschaftlerInnen im Vatikan. Die auffälligste Reaktion der Tech-Branche auf die Enzyklika war wirklich erstaunlich, nämlich Stille. Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg, die schwiegen alle. Die großen KI-Konzerne gaben keinerlei Stellungnahme ab. Und diese kollektive Zurückhaltung ist ja selbst politisch. Ein Widerspruch, also gegen die Enzyklika, wäre riskant. Einerseits, andererseits würde eine Zustimmung Regulierungslogik legitimieren, den Regierungen, auch der amerikanischen, signalisieren, wir müssen endlich wirklich richtig was tun. Und aus dem kalifornischen Venture-Capital-Umfeld äußerte sich Eddie Lazarin von Andreessen Horowitz und nannte das Dokument schwach in der Theologie der künstlichen Intelligenz und dick im Wiederholen katholischer Soziallehre und fügte hinzu, die Enzyklika wirkt defensiv. Diese Antwort ist jedoch selbst nichts als eine traditionelle Abwehrreaktion auf Kritik, insbesondere wenn sie aus einer ethischen Richtung kommt. Bemerkenswerter war dann allerdings der Auftritt und besondere Dank des Papstes an Christopher Ohler. Und der ist Mitbegründer des US-amerikanischen KI-Unternehmens Anthropic, über das ich auch hier auf dem Kanal schon gesprochen habe. Die Anwesenheit von Ohler hatte in den Tagen zuvor bereits für Kontroversen gesorgt. Warum? Weil die Konkurrenzunternehmen befürchtet haben, die Nähe zum Papst könne als dessen Unterstützung der Tech-Branche oder vielmehr eines ganz bestimmten Unternehmens gedeutet werden. In einem Gespräch mit dem Papst angesichts des Launches von Magnifica Humanitas erklärte Ohler, Zitat, KI-Systeme sind nicht die kalten, berechnenden Roboter, die uns versprochen wurden. Sie seien eher wie zum Leben erweckte fiktive Figuren. Das finde ich eine sehr interessante Formulierung. Er und seine Kolleginnen und andere, die die KI-Modelle erforschten, hätten nämlich, Zitat, Strukturen entdeckt, die Ergebnisse der menschlichen Neurowissenschaften widerspiegeln. Wir finden Hinweise auf Selbstreflexion, wir finden innere Zustände, die Freude, Zufriedenheit, Angst, Trauer und Unbehagen funktional widerspiegeln. Naja, funktional widerspiegeln. Aber die Idee, KI-Systeme als fiktionale Charaktere zu sehen, die menschliche Strukturen spiegeln, kommt dem, was ich hier auf dem Kanal mehrfach schon gesagt habe, relativ nahe, müsste aber dann nochmal von den entsprechenden Unternehmen philosophisch weiter untersucht und reflektiert werden. So, und die Medien? Naja, die Medien lesen die Enzyklika jeweils mit ihrer Brille. Die New York Times kritisierte die Enzyklika als enttäuschend milde. Papst Leo XIV. Habe es versäumt, wirklich radikale institutionelle oder wirtschaftliche Maßnahmen vorzuschlagen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes interpretierte Magnifica Humanitas, wie in der Wirtschaft derzeit üblich, in apokalyptischen Tönen. Die Enzyklika warne vor einem, Zitat, moralischen und sozialen Zusammenbruch und vor einem Turm zu Babel ohne menschliche Kontrolle. The Guardian meinte, die Enzyklika sei sympathisch als eine Humanity First Message, die die säkulare Welt unterstützen kann, gemeint ist im Kampf gegen unethischen Gebrauch von KI und so weiter. Und aus dem EU-Governance-Bereich war von Futurium, das ist eine EU-Plattform zur Diskussion von EU-Politik, von der sogenannten AI Alliance unter anderem Folgendes zu lesen, Zitat, zum ersten Mal trägt der Schutz des menschlichen Geistes vor kognitivem Drift die Unterstützung einer globalen moralischen Institution neben dem europäischen Regulierungsrahmen und der wachsenden technischen Literatur über relationale KI-Risiken. Und mein eigenes Urteil? Nahezu alle Argumente waren bekannt. Neu ist, wenn überhaupt, die Einordnung in eine göttliche Ordnung der Liebe. Das ist im säkularen Bereich eine eher ferner liegende Dimension des Problems. Aber wenn es heißt Humanity First, fallen mir natürlich all die Fälle ein, in denen zum Beispiel während der Inquisition die Kirche nach dem Grundsatz Religion First, Humanity Last vorgegangen ist. Ob sich da was verändert hat, werden wir sehen. Vieles ist gut formuliert, war aber verteilt auf viele Medien im Prinzip bereits überall zu lesen, auch in journalistischen Erzeugnissen. Am Ende sagt der Vatikan bis auf die theologische Einbettung nichts Wesentliches anderes als die kritische Gemeinde säkularer EthikerInnen weltweit. Aus theologischer Sicht ist das Dokument solide, methodisch kohärent und argumentativ klarer als viele seiner Vorläufer. Es vermeidet zwei typische Fehler kirchlicher Technikdokumente, die es sonst gibt. Es ist nämlich weder naiv optimistisch, noch ist es apokalyptisch. Und die anthropologische Grundthese, also KI fehlt das Gewissen, weil ihr der Leib, die Beziehung, die Fähigkeit zur Selbsthingabe fehlt, wird philosophisch von vielen durchaus vertreten, lässt sich auch nur schwer widerlegen. Die politisch-ökonomische Analyse, Stichwort Datenmacht als neues Kapital, digitale Lieferketten als neue Sklaverei, all das ist sachlich durchaus begründet und präzise. Das große Aber, der Text entwickelt keine eigenständige Theologie der künstlichen Intelligenz. Theologisch bleibt zum Beispiel offen, was da eigentlich passiert, wenn Menschen menschenähnliche Systeme schaffen, die menschliche Kognition partiell oder sogar ununterscheidbar nachbilden. Ist das nun im theologischen Sinn Creatio, also Schöpfung in Konkurrenz zu Gott, oder ist es Imitatio, also die übliche Nachahmung von irgendwas, was wir Menschen können durch Technik, so wie Dampfmaschinen statt Pferdestärken? Diese zentrale Frage bleibt leider offen, vielleicht weil sich der Papst eben doch nicht in die philosophisch-metaphysische Arena traute, wo er nicht mehr mit der Bibel argumentieren kann. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, weiter sagen, wir freuen uns in diesem Sinn und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.